Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir heute ist Frau Stella Rockertz. Hallo, Frau Rockertz.
Hallo.
Ja, zu Anfang, wie immer, sind Sie es ja gewohnt, dass wir Frau Rockertz kurz vorstellen und das werde ich auch kurz tun. Nach dem Abitur hat sie ihren BWL-Bachelor gemacht an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Mannheim. Und anschließend ist sie dann an die Fernuniversität gewechselt, hat dort ihren Master gemacht, den Master Wirtschaftswissenschaft. Und da haben wir uns auch kennengelernt, sie haben, glaube ich, Präsenzseminar im schönen Bregenz gemacht, ne? Wobei es ein bisschen
Ja.
verregnet war, da glaube ich, und wo es im Sommer war. Naja, egal. Und haben dann Masterarbeit dann bei mir geschrieben und darüber werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Ich darf ganz kurz erwähnen, das sehe ich so durch Zufall, dass so die ganzen Noten, die da so auftauchen, haben immer alle ein Eins vom Komma, ne? Okay, dann ist sie natürlich, wie sie so gehört, für Fernstudierende auch in der Praxis tätig, ist als Controllerin im Laufe der letzten Jahre immer mal so ein bisschen neben dem Studium tätig gewesen und arbeitet derzeit bei einer Rheinmetall. Tochter, auch darüber werden wir nachher noch kurz sprechen. Ja, Frau Rogers, starten wollen wir, wenn man sich den Lebenslauf so anguckt, nicht ganz unten, sondern zumindest studiumstechnisch ganz unten, und zwar bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, wo Sie Ihren Bachelor gemacht haben. Ja, vielleicht können Sie mal ganz kurz erläutern, wie das überhaupt abläuft. Ist das eigentlich eine staatliche oder private Hochschule und dann dual? Das hat ja irgendwas wahrscheinlich mit Theorie und Praxis zu tun, ne?
Ja, also soweit ich weiß, ist die duale Hochschule nicht privat, sondern staatlich. Man kann jetzt nicht einfach so wie an einer normalen Universität sich einschreiben, sondern man braucht schon ein Unternehmen, bei dem man einen Ausbildungsvertrag hat.
Okay.
Ja, so gesehen ist da schon eine gewisse Differenz zu den normalen staatlichen Universitäten da. Es ist, wie Sie schon sagen, Kombination aus Theorie und Praxis. Deswegen braucht man eben auch ein Ausbildungsunternehmen. Und ja, dann ist man eben, oder zumindest bei mir war es so, ich war im Wechsel immer 3 Monate an der Hochschule und habe studiert. Und dann war ich wieder 3 Monate im Unternehmen und habe dann dort gearbeitet. Und bei meinem Unternehmen war das auch recht gut organisiert, dass das so ein bisschen aufeinander abgestimmt war. Also, dass die Abteilungen, ich habe Abteilungen gewechselt und habe da sehr viele verschiedene Abteilungen kennengelernt, und das war eben auch ans Studium angepasst. Also wenn ich bestimmte Module in der Theorie hatte, dann waren in den Praxisphasen danach, war ich auch in den entsprechenden Abteilungen dann eingesetzt, und dadurch konnte man eben die Theorie mit der Praxis gut verknüpfen.
Jetzt haben Sie kurz eben das Wort Ausbildung erwähnt. Also ist in das Studium oder ist das verbunden mit einer klassischen Ausbildung oder sind die Praxisphasen in der Praxis aber irgendwie an die Theorie geknüpft?
Nee, also es ist, ich habe keine klassische Ausbildung
Okay.
gemacht. Ich weiß, dass es das inzwischen auch gibt, dass man gleichzeitig mit dem Bachelorabschluss da auch eine Ausbildung machen kann. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Aber ja.
Okay. Und wo bewirbt man sich dann? Bewirbt man sich beim Unternehmen und das Unternehmen meldet sozusagen die Studierenden an die Hochschule oder bewirbt man sich bei der Hochschule und die sagt dann, ja, wir haben da ein paar Praxisfirmen, mit denen machen wir das oder wie läuft das?
Man bewirbt sich bei den Unternehmen direkt,
Okay.
nicht über die Hochschule. Ich habe das damals so gemacht. In Mannheim ist immer einmal jährlich so eine Messe von der DHBW, und da kann man dann die einzelnen Unternehmen kennenlernen. Und da habe ich dann eben geschaut, welche Unternehmen, also wo möchte ich mich bewerben. Für mich war damals ein sehr großes Kriterium, dass ich in einer Praxisphase ins Ausland will. Und dementsprechend habe ich mich auch nur bei Unternehmen beworben, wo ich diese Möglichkeiten dann bekommen habe oder hätte halt, genau. Und ja, deswegen, das hat für mich sehr viel Sinn gemacht, einfach auch um schon so ein bisschen zu schauen, bei welchem Unternehmen passt und wo sieht man sich, also wo sieht man sich mehr und wo sieht man sich weniger.
Das ist ganz interessant, das haben Sie eben so nebenbei fallen gelassen mit der Messe. Also ich habe jetzt so ein bisschen so im Hinterkopf, dass kein Mensch mehr zur Messe geht für den Studienplatz, sondern dass man eigentlich im Grunde genommen das nur noch online macht. Und in den Corona-Zeiten ist ja die Messe auch ein bisschen eingestürzt. Aber das ist in der Tat so, dass wirklich man nach dem Abitur oder zumindest wenn man sagt, kurz bevor ich studieren will, dass man auf eine Messe geht und sich da die Stände anguckt.
Also ich habe das tatsächlich schon in der 11. Klasse gemacht. Also man muss sich halt auf so alle Studium schon recht früh bewerben, vor allem wenn man bestimmte Firmen im Kopf hat, wo man hin möchte. Das ist also, ja, für mich stand damals auch so ein bisschen zur Frage, ja, gehe ich an die Universität in Mannheim oder gehe ich ans, mache ich ein duales Studium? Und da muss man halt schon sagen, so die Bewerbungsfristen sind da schon sehr unterschiedlich zueinander. Also beim dualen Studium muss man sich schon wesentlich früher bewerben, und deswegen war das auch so für mich die Sache, ich bewerbe mich nur bei den Unternehmen, die, also die ich möchte, und jetzt nicht bei allen, die zur Verfügung stehen. Und wenn es nicht klappt, nicht schlimm, dann bewerbe ich mich für ein Studium an der Präsenzuni.
Und wenn Sie sagen, Sie haben das im 11. Jahrgang gemacht, da kriege ich ja richtig einen Schreck. Als ich damals Abitur hatte, habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Aber jedenfalls wussten Sie dann schon, dass Sie das duale Studium, ich sage mal, Richtung BWL machen möchten? Oder war es eher so, dass Sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt diese Praxisphase da machen oder wie auch immer man das bezeichnet, in der Schule und dann sind Sie drauf gekommen?
Dass ich BWL studieren möchte, das wusste ich schon recht früh. Also das wusste ich auf jeden Fall schon, bevor ich da zu Messen gegangen bin oder mich informiert habe, wo genau möchte ich hingehen, zu studieren. Das war mir schon klar, wie gesagt, ob jetzt duales Studium oder Universität, das, ja, da war ich mir jetzt noch nicht so sicher, deswegen habe ich mich da informiert. Und dann war quasi dieser Faktor ins Ausland gehen so der entscheidende Faktor für mich auch mit bei der Auswahl.
Und wie sind Sie in Schulzeiten aufs BWL-Studium gekommen? Sie haben ja am allgemeinbildenden Gymnasium, glaube ich, Abitur gemacht, ne? Da
Ja.
ist ja mit Wirtschaft eigentlich gar nichts, ne? Und wenn höchstens so im Rahmen von Sozialkunde, wo das ja meistens auch mal etwas negativ präsentiert wird, die bösen Unternehmer beuten dann die arbeiten immer aus, so marxismusmäßig und so. Aber ist das jetzt ein Vorurteil von mir oder hatten Sie wirklich Wirtschaft so als Fach
Also Wirtschaft als Fach hatte ich nicht. Ich hatte Gemeinschaftskunde, nannte sich das. Da
Ja.
wurde dann teilweise auch so ein bisschen Wirtschaft behandelt, aber natürlich jetzt nichts im Vergleich zu, wenn man an der Wirtschaftsschule gewesen wäre. Das nicht, nee.
Und wie ist
Ja.
Ihre Leidenschaft dann gekommen zur Wirtschaft?
Ich muss sagen, ich bin ein Mensch. Ich, ja, also zum einen von dem, was man halt so aus der Umgebung hört, von durch Bekannte, durch Nachrichten, was man so liest, aber auch vom allgemeinen Berufsbild. Da bin ich eine Person, die sehr gerne organisiert, analytisch denkt. Und das hat halt, wenn ich dann so geschaut habe, okay, wo liegen meine Interessen, hat sich das dann doch sehr gedeckt, mit dem, was man mit dem BWL-Studium später machen kann.
Okay, also das find ich richtig gut, dass, sage ich mal, an dieser Stelle, wo es doch noch Geschlechterunterschiede gibt, zumindest in meiner Generation, dass auch durchaus Frauen das machen dürfen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in Hagen angefangen bin, das war so boah, 2002, 3, irgendwann in dem Dreh rum mit Controlling, da hatte ich 90% Studierende waren Männer, ne? Also das
Okay.
und also. Und auch die erste Generation von meinen Doktoranden waren alles Männer und die Sekretärin war weiblich. Das war wirklich absolut klassisch. Und das hat sich insofern total geändert. Also mittlerweile sind also die Klausuren schreiben bei uns ist 50% ungefähr so. Die Gleichstellungsabteilung ist mal total stolz. Das sind mal 50% so Männer und Frauen. Ne? Das ist
Ja.
wirklich das. Also Fach, BWL ist ein Fach für alle Geschlechter, sag ich jetzt mal.
Ja. Auf jeden Fall.
Okay, was hat Ihnen gut gefallen an dem Studium und wo würden Sie sagen, ach, das war jetzt nicht so dolle?
Gut gefallen hat mir auf jeden Fall, wie ich schon jetzt drauf eingegangen bin, diese Kombination aus Theorie und Praxis, gerade weil man während der Schulzeit ja sehr viel Theorie hatte, und dann hat man sich auch mal gefreut, wenn man so ein bisschen den Bezug zur Praxis gesehen hat und das Wissen auch hat anwenden können. Ich würde sagen, das ist schon ein sehr großer Vorteil an der DHBW, vor allen Dingen, weil ich, sage ich mal, Ich wusste so, okay, Wirtschaft ist die richtige Richtung, in die ich gehe, aber in welche Abteilung ich dann so ein bisschen, also wo ich mich hinentwickeln möchte, ob ich jetzt ins Marketing gehe oder ins Controlling oder ins Personal oder sonst wohin, da war ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Und das war natürlich was, wo man dann in der Praxis sehr gut herausfinden konnte, wohin treibt es mich und was sind so wirklich meine Interessen. Was man vielleicht aus der Theorie nicht so gut herausgefunden hätte, wie jetzt, wenn man einfach in den Abteilungen auch schon mal gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz war dann die Entscheidung, den Master nicht an der dualen Hochschule zu machen, schon eine aktive Entscheidung auch von mir. Ich würde sagen, die duale Hochschule, da geht alles, also man hat halt immer diese 3 Monatsphasen und in diesen 3 Monaten kriegt man sehr viel Informationen, muss sehr viel lernen und es ist halt eher so ein bisschen breit gefächert. Und ich würde sagen, es geht nicht immer dann so ganz in die Tiefe, wie es jetzt vielleicht an der Fernuniversität gegangen ist. Und für mich stand dann schon auch so, oder ich wollte später mal auch noch die Möglichkeit dann haben zu promovieren. Und ich glaube, das ist mit einem Master in der DHBW dann doch eher schwieriger und dass man da dann an eine richtige Universität
Ja.
gehen
Das
wollte.
ist ein guter Tipp übrigens an dieser Stelle für alle Zuhörenden und für die sich auch noch eventuell überlegen, mal das nicht auszuschließen, dass man promoviert. Den Master sollte man schon an der Universität machen. Also die Universitäten und Fachhochschulen sind gleichgestellt, ja, aber man wird an der Universität ein bisschen besser darauf vorbereitet, auf sowas wie Promotion und Habilitation, also die Fachhochschulen. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber die sind einfach dann ein bisschen besser an der Praxis als Universitäten übrigens. Also von daher sind das zwei normale Wege, aber wenn man mit dem Gedanken spielt, dann sollte man besser an eine Universität wechseln, das stimmt, ja.
Ja.
Okay, das haben Sie dann ja auch gemacht und wie sind Sie dann auf die Fernuniversität gekommen? Also ich glaube nicht, dass Sie nach Hagen gefahren sind und ich weiß auch nicht, ob wir auf einer Messe vertreten sind, da habe ich ja gar keine Ahnung, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Also wie sind Sie auf die Fernuniversität gekommen?
Tatsächlich bei meinem Papa. Der hat auch berufsbegleitend, damals war es noch das Diplom, an der Fernuni studiert. Also er hatte davor schon ein Präsenzstudium und hat dann entschlossen, während seiner Berufstätigkeit nochmal nebenberuflich zu studieren. Und also durch ihn habe ich die Fernuniversität schon gekannt. Und dadurch, dass ich schon einen Job hatte, in dem ich noch relativ frisch war, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und den ich nicht aufgeben wollte, kam für mich natürlich auch nur eine Universität in Frage, wo ich das miteinander vereinbaren kann. Und da ist die Fernuniversität, ja, für mich die beste Möglichkeit gewesen, weil man eben diese Präsenzzeiten und ja nicht hat und sich das frei einteilen kann und das dann eben gut vereinbaren kann.
Also kleine Fußnote an dieser Stelle, also das Diplom früher ist das, was Bachelor und Master heute zusammen sind. Das weiß nicht mehr jeder, aber also von daher, das will ich nur mal kurz einwerfen. Okay, dann ist es also im Grunde genommen auch nicht durch irgendwie Online-Suche oder sonst was gekommen, sondern durch Empfehlung in dem Fall von Ihrem Vater, ne?
Ja.
Okay. Also ich glaube, wenn man mein Vater mir damals gesagt hätte, du sollst da und dahin studieren, hätte ich alles gemacht, nur nicht das. Ne? Aber das ist heute, ich weiß das heute auch ein bisschen anders, dass man dann schon dann hört auf die ältere Generation. Ja, okay. Sie sind dann angefangen und haben ja schon einen Pluspunkt erwähnt, die Flexibilität, weil es wenig Präsenzphasen gibt. Ne? Haben Sie so Mentoriate gemacht?
Ja, die habe ich auch gemacht.
Okay. Gut, und ist das so ein Pluspunkt oder ja, sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, ne?
Ja, durchaus würde ich sagen, dass die ein Pluspunkt sind, weil es ist ja dann doch ein sehr großer Unterschied zu dem Studium an der DHBW, wo man dann ja sehr viele Präsenzzeiten hat und dann dem eigenen Studium, wo man sehr viel sich sehr stark, also das selbst beibringen muss und selbst einlesen muss. Und wenn man dann doch mal Fragen hat und dann die Möglichkeit über solche Mentoriate hat, da die ein oder andere Frage zu stellen oder die ein oder andere Übung zu machen, dann kann das doch sehr hilfreich sein.
Haben Sie das vor Ort gemacht oder war es auch schon online?
Das war schon komplett online,
Ja,
als ich
okay.
angefangen habe, ja.
Und fanden Sie das angenehm oder würden Sie sagen, ach Mensch, so ein Präsenzmentoriat wäre auch ganz gut gewesen?
Ich glaube, von der Theorie ist Präsenzmentoriat, sage ich mal, von der Interaktion her schon besser, aber für mich wäre dann halt wieder die Schwierigkeit gewesen, je nachdem, wo es stattfindet, das dann halt eben mit dem Berufsleben zu vereinbaren. Ja, gerade wenn man dann einen weiten Weg hat, also wäre es für mich halt nicht möglich gewesen, dann so viele Tage freizunehmen, um dann einfach mal zu einem Mentoriat hinzufahren.
Ja, also ich glaube, das glaube ich, kann man einen Strich drunter ziehen. Das ist definitiv so. Und das hat auch dazu geführt, dass wir die Präsenzmentoriate jetzt, ich glaube, fast, also oder sogar ganz gestrichen haben und jetzt nur noch in Anführungszeichen online machen, was einfach
Ja.
für alle praktikabler ist, ne?
Ja.
Ja, Präsenzphasen gibt es in Hagen eine Pflichtpräsenzphase. Das ist das Seminar, das sozusagen vorbereitet dann auf die Abschlussarbeit. Das heißt, das findet erst am Ende des Studiums statt, sowohl im Bachelor als auch im Master. Würden Sie so sagen, ja, das ist genau richtig so, weil das gibt mir alle Freiheiten? Oder würden Sie sagen so, ach Mensch, also ein, zwei Präsenzphasen dürfte es auch noch ein bisschen mehr sein im Rahmen eines Studiums?
Nee, ich fand das genauso gut, wie es war. Also es war dann schon schön, das Seminar in Präsenz zu haben. Das auf jeden Fall. Aber ja, also für mich wären halt mehr wieder ein bisschen schwierig geworden, unter einen Hut zu bekommen, weil ich mir natürlich schon immer für die Klausurphasen freigenommen habe. Und in dem Semester, wo ich das Seminar gemacht habe, hatte ich keine Klausuren. War ich schon komplett durch mit den Klausuren. Von daher war das dann kein Problem. Aber ja, ich persönlich habe mir halt auch immer ein bisschen Zeit vor den Klausuren schon freigenommen, damit ich mich da auch vorbereiten kann. Und da sind dann schon einige Urlaubstage für draufgegangen.
Ja.
Ja.
Stichwort Gruppenarbeit. Also man ist ja in Hagen eigentlich so ein bisschen so Einzelkämpfer im Grunde genommen, ne? Weil die Gruppenarbeit kommt, wenn überhaupt, im Seminar. Das ist aber, glaube ich, auch noch nicht mal bei allen so. Haben Sie das genauso als Vorteil empfunden? Oder haben Sie gesagt, na, ich habe auch so ein paar Lerngruppen gehabt, mit denen ich dann zusammen mich durch dick und dünn geschlagen habe?
Ich habe tatsächlich keine so wirklichen Lerngruppen gehabt. Es gibt ja eine App von der Fernuni, wo man sich mit
Ja.
Studenten vernetzen kann. Ich habe das auch durchaus versucht. Bei mir persönlich war es so, dass meistens sich dann sehr, sehr große Gruppen zusammengefunden haben, wo es aus meiner Sicht dann nicht mehr Sinn gemacht hat, in so einer großen Gruppe zu lernen, weil klar, also es schließen sich dann immer mehr Leute an, was ja auf der einen Seite auch schön ist. Auf der anderen Seite war es für mich so, dass ich da einfach nicht mehr effektiv lernen konnte und dann auch gerade mit der Terminfindung es dann angefangen hat, schwierig zu werden. Und dadurch, dass die meisten, mit denen ich in Kontakt dadurch gekommen bin, auch ein bisschen anders die Module gewählt haben als ich, war das dann auch nicht so, dass man über semesterübergreifend irgendwie in Kontakt geblieben ist, sondern wenn, hatte man dann mal mit einzelnen Leuten für ein, zwei Module Kontakt. Und ja, das war es dann aber auch.
Der Wahlbereich ist ja in Hagen sehr groß, ne? Nicht nur was das Bachelorstudium angeht, und vor allem auch das Masterstudium.
Ja.
Finden Sie das als Vorteil oder hätten Sie gesagt, na, ich hätte das lieber so, dass es einen Studiengang Controlling, Marketing oder was auch immer gibt?
Nee, ich finde, das ist schon ein Vorteil. Also ja, ich habe mir da durchaus schon die Module so zusammengesucht, wie das für mich am besten gepasst hat und wie ich es auch, also wo meine Interessen lagen, wo es auch vielleicht für mein Berufsleben am meisten Sinn ergeben hat, das dann entsprechend zu wählen. Und also das fand ich schon auf jeden Fall positiv. Klar, wenn man jetzt einen Studiengang gehabt hätte, wo sich dann mehr gedeckt hätte, dann wäre das vielleicht mit den Lerngruppen einfacher gewesen. Aber dadurch, dass ich jetzt auch meistens die Leute, die ich kennengelernt habe, über die App jetzt nicht direkt ums Eck gewohnt haben, dass man sich jetzt zusammensetzen hätte können und dann treffen können, ja, also sehe ich da jetzt nicht so den großen Vorteil, dass man dann ja nur
Also
diese
ich
Kombi
will
hat.
das deshalb, wir haben jetzt auch so ein paar Studienrichtungen eingeführt, so
Ja.
heißen die, glaube ich, formal, ne? Und das haben wir auch deshalb gemacht, weil viele Studierende eben halt erwähnt haben, dass ja so Master Wirtschaftswissenschaft ist zwar ganz gut, wenn das auf dem Zeugnis steht, aber besser wäre noch, wenn da so irgendwie Controlling, Unternehmenssteuerung, Marketing,
Ja.
wie Sie schon angedeutet hatten, da draufstehen. Deswegen haben wir das so eingeführt, also ein bisschen so als Kompromisslösung. Aber ich finde, die Wahlbereiche sind immer noch relativ groß. weil ich auch finde, dass man den Studierenden da schon die Wahlmöglichkeit lassen sollte, was sie machen wollen, ne?
Ja.
Ja, okay. Gibt es noch aus Ihrer Sicht so, ja, Dinge, die man verbessern kann an der Fernuni, wo Sie sagen würde, ja, das war so eine Sache, so, also das, da könnte man es mal anders machen?
Jetzt keine großen Themen. Ab und zu habe ich mir jetzt schwer getan, weil dann die Kommunikation mit wann finden welche Mentoriate statt und gerade wenn sie dann mal verschoben wurden, da ist das ein oder andere, gerade wenn man berufstätig ist und da nicht täglich dann ins Online-Portal reinschaut, ist bei mir untergegangen. ja, das vielleicht hätte, also wäre ab und zu gut gewesen. Aber kam jetzt dann auch nicht so häufig vor, von daher,
Ja,
ja.
man findet übrigens alle Informationen bei der Fernuniversität, wenn man ordentlich sucht.
Das stimmt.
Ja, die Homepage ist so ein, ja, ich weiß nicht, aber selbst ich habe immer Schwierigkeiten jetzt, wenn der Semesterwechsel gerade kommt, immer in meinen eigenen Moodle-Foren reinzukommen. Das ist auch schon übrigens gar nicht so einfach, ne? Also das ich weiß nicht, okay. Als Stichwort Mentoriat, da kann ich zumindest eins sagen, dass zumindest im Controlling versuchen wir es, die Mentoren ein bisschen bei uns ranzuziehen an den Lehrstuhl, dass wir jetzt, also wir machen jetzt selber so Online-Übungen, so nennen wir das, das sind aber im Grunde genommen Mentoriatsveranstaltungen und das machen wir jetzt vom Lehrstuhl selber in den Controlling-Modulen und werden im externen Rechnungswesen, ne, Pflichtmodul im Bachelor, das kennen Sie nicht und aber ein sehr großes Modul und da werden wir das ein bisschen zusammenlegen, dass wir das dann zusammen mit Mentoren machen und dann hoffen wir auch ein bisschen, dass die Studierenden das dann auch vielleicht leichter oder besser sehen und nicht immer tausend Informationen so verstreut sind, teilweise auch über die Studienzentren. Ne?
Ja.
Naja, wollen wir mal gucken, wie das angenommen wird. Ich bin gespannt. Ich weiß aber auch, dass das zu bösen E-Mails sicherlich führen wird in der Anfangsphase. Ja, okay, gut. Verlassen wir so ein bisschen die Theorie und dann kommen wir zur Praxis, wo Sie ja im Controlling tätig sind. Ich hatte schon eingangs erwähnt, dass Sie momentan allerdings auch noch nicht so lange bei einer Rheinmetall-Tochter arbeiten. Und ja, was macht man da so im Controlling den ganzen Tag, außer Kaffee trinken?
Ja, also man ist sehr stark involviert in Reportings, also Reportings zu erstellen für das Management, für Fachbereiche vom Konzern, um eben die wichtigen Informationen, um Entscheidungen treffen zu können, bereitzustellen und dann eben auch so das Unternehmen steuern zu können. Man erstellt Prognosen über die Ergebnisentwicklung, über die Umsatzentwicklung. Ja, und ich bin auch noch zum Beispiel jetzt aktuell im Personalcontrolling mit involviert, wo es dann eben um die Personalkennzahlen geht und um Personalreportings. Ja, und da geht es eben sehr viel um die Steuerung des Unternehmens und eben um die Informationsbereitstellung, um das tun zu können.
Also Sie haben ja sicherlich das Modul Konzerncontrolling gemacht bei uns, ne?
Ja.
Im Master. Ist das zu theoretisch aufgebaut? Oder würden Sie sagen, da so ein bisschen so praktisches Reporting müsste da mehr rein?
Wenn ich mich recht erinnere, waren da ja auch immer so Praxisbeispiele mit drin. Deswegen würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt. Das ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen her, wo ich das Modul belegt hatte. Deswegen, also ich meine, natürlich ist es immer ein Unterschied, dann nochmal, wenn man mit SAP und mit den ganzen Tools arbeitet, aber das ist halt, glaube ich, einfach schwierig in so ein Skript reinzubringen oder in ein Uni-Modul.
Ja, ich frage nämlich deshalb, weil ich war letztens auf einer Podiumsdiskussion, wo es ein bisschen um digitale Bildung und sowas ging und da war ein Praktiker dabei und der hat so ein bisschen, ich war nicht der einzige Uni-Vertreter glücklicherweise da, aber hat so ein bisschen dann auch erzählt, dass eigentlich wir ja mehr eigentlich auch da ausbilden müssten. So nach dem Motto, wir sollten schon in der Uni mal SAP machen, damit die Studierenden das lernen. Ne? Und da habe ich mich so ein bisschen gegen ausgesprochen, also jetzt nichts gegen SAP-Tool, um Gottes Willen, aber ich finde mal, wir sollten ein bisschen theoretisch die Basis bringen, um ja, welches Tool man in der Praxis benutzt. Da gibt es ja auch noch andere.
Ja.
Und das muss man sich dann selber so ein bisschen aneignen, ne? Aber naja.
Ich denke, gerade so IT-Tools oder also Tools wie SAP, dass da jeder sich auch reinarbeiten kann. Also das ist jetzt, finde ich persönlich, nicht jetzt unbedingt die Wissenschaft, sondern wenn man sich da dran setzt und ein bisschen damit arbeitet, dann findet man sich da meiner Meinung nach ziemlich schnell rein.
Ja, also wir vermitteln ja auch keine englische Sprache oder Programmierkenntnisse oder so. Das waren eigentlich immer so Sachen, die muss man dann noch nebenbei machen als Student irgendwie, ne? Ja,
Ja.
okay. Also Stichwort Personalcontrolling, das finde ich interessant, weil wir haben Personalcontrolling, weil sie den Bachelor nicht bei uns gemacht haben, gibt es eine kleine Kurseinheit, ich sage auch wirklich klein,
Okay.
weil Marketing und Produktionscontrolling, Beschaffungscontrolling und so ist also deutlich, deutlich größer und Personalcontrolling ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und das haben damals auch meine Mitarbeiter reingeboxt, dass wir es überhaupt machen. Ich war eigentlich so ein bisschen dagegen. Aber ich bin ja ganz froh zu hören, dass das anscheinend dann auch jetzt in der Praxis, zumindest für größere Unternehmen, dann auch ein Thema ist, ne?
Ja, durchaus.
Dann geht es um so Personalentwicklung oder geht es dann vielleicht doch nur um, nein, ich will nicht sagen Personalabrechnung, will ich jetzt nicht sagen, aber man macht auch sowas wahrscheinlich, ne? Weiterbildung oder sowas, dann gucken, wie das so läuft.
Ja, so Personalabrechnung bin ich jetzt nicht mit involviert, sondern es geht dann wirklich mehr um die Personalkapazitäten und gerade auch die
Ja,
Entwicklung dann für die
genau.
Zukunft.
Also Einsatzplanung und sowas. Ne?
Genau, ja.
Ja, gut, schön. Ja, dann kommen wir noch zu Ihrer Masterarbeit, die ja auch schön zu lesen war. Und da haben Sie sich beschäftigt mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, also wirklich ein ganz aktuelles Thema. Und da speziell auch für den Chemie- und Pharma-Bereich. Und wenn Sie jetzt Ihre Ergebnisse ein bisschen zusammenfassen wollen, also berichten die Unternehmen schon das, was sie müssen, oder sogar noch mehr oder vielleicht noch nicht mal das?
Also, es gibt schon noch auf jeden Fall Lücken, wo sich und die Unternehmen bessern können in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist ja gerade in der Politik da ein sehr großer Wandel, Stichwort CSRD, also das ist die neue Richtlinie. Und da ändert sich ja auch aktuell noch sehr viel. Jetzt gerade, ich habe nebenbei mitbekommen, kam ein neues Paket raus, dass da noch mal einiges sich verändern soll und ab wann die Gültigkeiten sind, dass die verschoben werden. Also da ist sehr viel im Wandel und dementsprechend ist es, glaube ich, auch für Unternehmen ja ein bisschen schwierig, sich da auf alles einzustellen und das schon genauso zu updaten, zumal es auch einige Lücken zumindest in den alten Anforderungen, die gestellt wurden, also die jetzt noch mal überarbeitet werden sollen, wo da halt einfach noch unzureichende Vorgaben jetzt nach meinem Ergebnis nach waren, wo ich dann auch, wenn man sich einfach mal selbst so die Frage gestellt hat, so, man hat jetzt gesehen, okay, das ist vielleicht jetzt nicht gut berichtet worden oder da hätte man sich noch verbessern können. Aber wenn man sich dann mal wirklich so die Frage gestellt hat, okay, wie hätte ich als Person, wenn ich jetzt dafür verantwortlich gewesen wäre, wie hätte ich es besser gemacht mit den vorgegebenen Informationen, die ich habe und mit den Vorgaben? Da haben manchmal halt einfach auch Sachen gefehlt, um das umsetzen zu können.
Nun ist das ja durchaus mit Arbeit verbunden, ne? So einen
Ja.
Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, ob man den jetzt integriert in den Jahresabschluss oder einen Extra-Bericht macht, das ist ja mit Arbeit und auch Kosten
Ja.
verbunden im Übrigen, ne? Und dann, wenn es die Politik jetzt, ich will nicht sagen jedes Jahr, aber wenn man sich das in den letzten 10 Jahren so anguckt, da sind ja immer neue Anforderungen oder manchmal auch andere Anforderungen auf die Unternehmen zugekommen. Und das muss ja auch irgendwo einen Sinn haben, ne? Also ich meine so, und wenn ich jetzt mal aus der Investorenperspektive mir das so anschaue, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Investor oder potenzieller Investor, reicht ja auch, wenn ich mir eine Aktie kaufe. Und möchte da Informationen rauskriegen, ob die Unternehmen nachhaltig sich verhalten. Und das wäre für mich beispielsweise ein Kriterium. Die nützen denn solche Berichte überhaupt was?
Also ich glaube, man kann schon eine ja, gewisse Informationsbasis gewinnen. Allerdings, ja, man, also Es gibt schon gewisse Themengebiete, wo es schwierig ist, sage ich jetzt mal, die für sich wichtigen Informationen herauszuziehen oder wo vor allem die Nachvollziehbarkeit von bestimmten Zahlen oder von den wesentlichen Themen, die beschrieben sind, nicht gegeben ist. Natürlich ist es da auch immer schwierig, weil Unternehmen können natürlich nicht alles preisgeben, und das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist da manchmal es schwierig, das Ganze nachzuvollziehen und auch wirklich, ja, dann selbst darauf vertrauen zu können, dass, ja, auf die Zahlen, die da eben angegeben sind.
Also das höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie ein bisschen skeptisch sind, ne? Was das angeht, oder?
Ja, also ich bin da schon ein bisschen skeptisch. Ich meine, was ich halt, also oder was meine Erfahrung jetzt war, ich habe natürlich sehr viele Nachhaltigkeitsberichte gelesen und die sind natürlich, ja, auch haben immer einige Seiten. Ich glaube, der längste Bericht war ein integrierter Geschäftsbericht, jetzt kein, nicht nur Nachhaltigkeit, aber der hatte über 400 Seiten und gerade wenn man dann von denselben Unternehmen immer wieder die Berichte liest, dann fängt sich da natürlich auch einiges an zu doppeln und ja, dann sind halt manche Themen, die sind sehr, sehr häufig genannt und andere Schlagwörter, die findet man komischerweise so gut wie nie. Und das ruft dann natürlich schon so eine gewisse Skepsis hervor. Nichtsdestotrotz will ich jetzt oder glaube ich nicht, dass alle Informationen, die in den Berichten stehen, jetzt grundsätzlich falsch sind. Ich glaube, das sind schon sehr, sehr hohe Anforderungen, die da gestellt werden an die Firmen. Aber ich glaube, so ein gesundes Hinterfragen und so eine gesunde Skepsis, sollte man eben bei allen Berichten haben, die man liest.
Ich meine, immerhin gibt es ja auch einen Wirtschaftsprüfer, der das testiert. Ne? Gut, aber das ist ein anderes Thema da. Die zweite Sache, die ich mir jetzt ein bisschen stelle, die Nachhaltigkeitsberichterstattung vielleicht auch wirklich jetzt für die Nachhaltigkeit, also für die ökologische Nachhaltigkeit in erster Linie bei Chemie- und Pharmaunternehmen. Man möchte ja vielleicht auch mit diesen Regulatorien die Firmen zu einer Verhaltensänderung bringen. Wenn wir es mal unterstellen, also dass sie nicht so Nachhaltigkeit sind, können die vielleicht auch gar nicht in der Chemie- und Pharmabranche, aber wenn man sagt, okay, ein bisschen geht vielleicht was, meinen Sie denn, dafür helfen solche Berichte?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Ich meine, dass es immer mehr Naturkatastrophen gibt. Das sieht man, dass sich die Erde erwärmt. Deswegen glaube ich, ist es da auf jeden Fall auch wichtig, nicht nur jetzt die Konsumenten in die Verantwortung zu ziehen, sondern auch die Firmen selbst. Und durch das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung müssen sich die Firmen natürlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja, es hat ja auch Vorteile, Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen. So ist es natürlich nicht. Die Frage ist natürlich immer, wie hoch sind die Anforderungen und was ist umsetzbar dann letztendlich auch in der Praxis, und welchen Nutzen hat man daraus? Also es muss sich halt schon irgendwie so ein bisschen die Waage halten, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich glaube, es kann durchaus auch Unternehmen dazu bewegen, da ein bisschen besseren Blick drauf zu haben.
Abschließende Frage, aber das ist jetzt eher eine spekulative oder die könnte man ja auch mal untersuchen im Rahmen der Diskussion, Promotion. Das wäre ein ganz spannendes Thema. Das ist nämlich so die Frage, wenn ich jetzt gar keine Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgebe, also man muss das nicht machen. Man sieht ja geschafft, 400 Seiten normaler Geschäftsbericht, ganz ehrlich, wer kann den dann lesen? Ja. Und wenn man jetzt sagt, man lässt das alles weg. Was das für Konsequenzen hätte für Unternehmen. Wie würden Sie das einschätzen? Würden dann die Unternehmen sagen, ja super, endlich brauchen wir nicht mehr darüber berichten? Oder würden die vielleicht sagen, oh Mensch, das fehlt jetzt so eine Vorgabe, jetzt müssen wir ja selber was machen, weil wir wollen ja ein bisschen zeigen, dass wir nachhaltiger geworden sind. Was meinen Sie?
Also ich glaube, Firmen wollen da bestimmt, also ich schätze es so ein, dass es schon gut ist, auch als Firma da Informationen zu teilen, auch gerade gegenüber den ganzen Stakeholdern, gegenüber den Aktionären, denen die Themen auch wichtig sind. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass vielleicht an ein oder anderer Stelle es vielleicht also nicht ganz so extrem ausgeführt werden würde, wie es jetzt halt politisch vorgegeben wird oder durch die Regulatorien vorgegeben ist. Und man dadurch halt dann vielleicht schon ein bisschen weniger administrativen Aufwand hätte. Ja.
Ja, vielleicht wären es auch schön Wetterberichte, ne? Also, das.
Das kann natürlich auch gut
Obwohl,
sein.
auf der anderen Seite, ich glaube, das würde man merken. Also, ich meine, ich mein, so wie früher der Lagebericht vor 20 Jahren, da waren übrigens die Abschlüsse vielleicht irgendwie 20, 30 Seiten, ne? Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, gab es ein bisschen Anhang und das war es im Grunde genommen.
Ja.
Und dann kam nachher der Lagebericht dazu. Und dann ja, wussten viele, was machen wir denn da überhaupt? Was schreiben wir denn da rein? Ne? Und dann gab es ein paar schöne Bildchen, die da reingemacht wurden und so ein paar nette Worte. Ne? Hat sich dann aber im Laufe der Zeit im Grunde genommen auch dann erledigt, weil auch ohne große Vorgaben haben die Unternehmer irgendwie gemerkt, ja, so geht es dann auch nicht. Ne?
Ja,
Also.
also es ist natürlich auch die Frage, wenn man es zu doll beschönigt, ob dann überhaupt noch der Bericht einen Nutzen hat oder ob das dann
Ja.
sowieso niemand mehr glaubt.
Naja, genau. Okay, gut, Frau Rockertz, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das können wir stehen lassen für die Folge. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und alles Gute für die Zukunft.
Ja, danke auch für die Einladung.